Ihr dürft euch setzen. Ich begrüße euch zu diesem Dankgottesdienst zum Jahresanfang. Jedes neue Jahr an dieser Stelle, da erinnern wir uns, wie schnell die Zeit vergeht. Unsere von Gott geschenkte Lebenszeit ist etwas sehr, sehr Wertvolles. Allerdings, sie ist begrenzt, die Zeit hier auf der Erde. Eine Tatsache, die viele Menschen einfach vergessen. Sie leben, als würden sie hier ewig leben. Das ist aber nicht so und deshalb sollten wir das Beste daraus machen. Doch was ist das Beste? Und wer legt das überhaupt fest? Schließlich könnten wir jeden Tag plötzlich aus dem Leben gerissen werden. Das macht die Frage noch dringlicher. Was machen wir aus der restlichen Zeit, die uns hier auf dieser Erde noch bleibt? Und was ist wirklich sinnvoll? Wenn ich auf Paulus schaue, er hat sich für Gott eingesetzt. Und als er dem Tod schon sehr nahe war, ihm wirklich in die Augen schauen konnte, da er mit einem Todesurteil rechnen musste, in diesem Moment, da hat er gesagt, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet und ich bin im Glauben treu geblieben. Nun erwartet mich der Preis, der Siegerkranz der Gerechtigkeit. Er kannte die Worte des Herrn und er hat sich daran festgehalten. Und er informierte aber noch, dass das für alle gilt. Und zwar für alle, die, wie er voller Sehnsucht, wie er selbst voller Sehnsucht auf das Kommen Jesu warten. Wenn ihr die Bibel weiterlest, dann findet ihr diese Verheißung auch für euch, weil sie für alle gilt. Paulus wusste genau, dass er das ewige Leben hat. Er war treu geblieben, nicht etwa fehlerfrei, aber dennoch blieb er treu. Ich dachte so für mich, ja, so möchte ich auch leben können. Ich möchte nichts bereuen, was ich alles versäumt haben könnte, sondern dankbar zurückblicken und sagen, mein Leben hatte einen Sinn. Aber was macht denn nun wirklich Sinn? Lernen können wir das ganz gut aus Gottes Wort. Es zeigt uns, wie wir unser Leben führen sollten. Es lohnt sich, darauf zu hören, denn Gott, und das wissen wir, hat immer nur das Beste für uns im Sinn. Nun, ich durfte erkennen, es sind Beziehungen, die unser Leben sinnvoll machen. Beziehungen. Zuerst die Beziehung mit Gott und dann zu unseren Mitmenschen. Und manchmal auch zu mir selbst. Wir alle tragen eine Sehnsucht in uns, die einfach nur von Gott gestillt werden kann. Wir alle brauchen Vergebung, weil wir alle schuldig geworden sind. Das jedoch bietet uns Christus an. Und deshalb sollten wir uns auch Zeit nehmen, in der Bibel zu nehmen. Wir können nicht Gott lieben und achtlos an unseren Mitmenschen vorübergehen oder noch schlimmer, sie links liegen lassen. Wir sollten uns die Zeit nehmen für unsere Familien, für unsere Freunde und uns dafür einsetzen, dass das Leben anderer besser wird. Vergesst nicht, dass der Teufel alles tun wird, um dich von diesen wichtigen Beziehungen abzuhalten. Du sollst ja nicht glücklich sein. Du sollst ja nicht ins ewige Leben kommen. Du sollst nicht erfüllt sein hier schon auf dieser Erde, trotz der Umstände. Und du sollst gar nicht erkennen und merken, was wirklich wichtig ist. Letztlich will er dich rausholen aus dieser Beziehung mit Gott, mit den Menschen, mit der Gemeinde. Er, der Teufel, ist nur auf Zerstörung aus. Gott aber tut genau das Gegenteil. Er ist immer auf Heilung aus. Und er ist immer auf Errettung aus. Wir hören jetzt ein Lied und achtet mal bitte genau auf den Text.
Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. And I once was lost, that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. My chains are
Text. Da hat jemand erkannt, dass er ein Sünder ist, ein schlechter Kerl, dass er befreit ist von seinen Ketten, von seiner Schuld durch diese erstaunliche, ja unverdiente Gnade. Wisst ihr, wie dieses Lied entstanden ist? Ich war neugierig, ich wollte wissen, wie kann man so einen Text schreiben. Wir kennen viele Lieder, wo wir denken, die schönsten Lieder sind geschrieben worden in den schlimmsten Zeiten. Wisst ihr das? In den Zeiten, wo ganz viel Schmerz um Menschen war, viel Leid, sogar Tod. Und in diesen Zeiten hat man unglaubliche Texte geschrieben, weil nichts wichtiger war in diesen Momenten als die Beziehung zum Herrn und dieses Getragensein vom Herrn. Mir ging es ähnlich in meinem Leben. Ich meine auch, meine schönsten Lieder geschrieben zu haben, jedenfalls für mich in meinen schlimmsten Zeiten. Warum das so ist? Vielleicht ein Rettungsboot von Gott. Jedenfalls bei diesem Lied gab es ein Schlüsselereignis, ein Schlüsselerlebnis eines Kapitäns von einem Sklavenschiff. Das war 1748. Er geriet in Seenot, er rief Gott an, er bat um Erbarmen und er wurde gerettet. Danach behandelt er zunächst die Sklaven, mit denen er zu tun hatte, wesentlich menschlicher. Nach ein paar Jahren gab er seinen Beruf sogar ganz auf. Er wurde Geistlicher und er trat für die Bekämpfung der Sklaverei ein. Er wurde der Autor dieses schönen Liedes. Es war John Newton. In seinem ersten veröffentlichten Text 1779 erzählt er von seiner Bekehrung zum Christentum. Manchmal fragen mich Menschen, wozu ist das Leid gut? Das ist eine Antwort. Eine. Sie fördert die Beziehung zu Gott. Sie fördert unser Vertrauen, weil in solchen Momenten gibt es nichts wichtiger, als seine Hände fallen zu dürfen, ihm zu vertrauen. Und das hat bei ganz vielen Menschen eine ganz enge Jesus-Beziehung ausgelöst, die sich dann wieder auf andere Weise positiv, liebevoll multiplizierte, indem diese Liebe, die sie erfahren haben, weitergegeben wird. Wir planen jetzt das Abendmahl zu feiern und dazu möchte ich erinnern, nicht ich als Pastor, nicht die Gemeinde lädt zu dieser Abendmahlsfeier ein, sondern Jesus selbst. Das sollten wir nicht vergessen, weil viele Menschen immer hadern. Jesus selbst lädt uns ein. Und er sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Welch eine Verheißung. Ohne Einschränkungen. Nicht nur der, nein. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und zusätzlich sind diese Worte Jesu aus dem 6. Johannes, auch, also Johannes 6, auch noch die neuen Jahreslosungsworte. Die große Einladung Gottes, sie gilt für alle. Niemand wird abgewiesen. Wie traurig muss Jesus sein, wenn wir seine Einladung nicht annehmen? Schließlich will er noch viel mehr geben denen, die sich darauf auch einlassen. Heilung, Gemeinschaft mit Gott und neues Leben in Fülle, jetzt schon und hier. Aber ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, da gibt es eine Bedingung. Aha, höre ich einige sagen, also doch eine Bedingung. Ja, natürlich, weil es um Liebe geht. Es geht darum, niemanden etwas aufzuzwingen, was er nicht will. Und diese Bedingung lautet, wer zu mir kommt. Er ist zuerst gekommen. Er hat alles vorbereitet. Das feiern wir an Weihnachten. Er hat den Weg frei gemacht für dich und mich. Er hat unsere Sünde auf sich genommen, damit wir nicht verloren gehen. Und er hat immer wieder darauf hingewiesen, wozu das Ganze? Damit der Weg in die Ewigkeit frei wird. Er will jeden retten. Er will nicht, dass auch nur einer von uns verloren geht. Ich habe mich oft gefragt, wie sehr wir das zu schätzen wissen. Wisst ihr, in der Kindheit und in der Jugend und manchmal auch heute noch, da habe ich sehr viel Frömmigkeit erlebt. Wer gehört denn überhaupt zu Jesus und wer nicht? Da ist man im Urteilen und im Besserwissen ganz groß. Es wurden und werden ganz oft Grenzen gezogen. Für viele Leute ist es klar, wer zu Jesus gehört und wer nicht. Und dabei sagt Jesus selbst, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Wenn ich in die Evangelien schaue, dann ließ sich Jesus oft von merkwürdigen Gesellschaften anziehen. Und oft hörte man, wenn er wirklich Gottes Sohn wäre, dann würde er sich doch mit solchen Leuten gar nicht abgeben. Ich erinnere mich an eine Situation in unserer Gemeinde. Lange Jahre hatten wir einen Gast, der scheinbar mit dem Trinken nicht gut aufhören konnte. Trotzdem ist er immer mal wieder gekommen. Er hat sogar während eines Gebetes Jesus sein Leben gegeben. Und man verurteilte mich dafür, weil er doch angeblich gar nicht wüsste, was er getan hat. Er kam aber immer mal wieder. Und dann bei einer Abendmahlfeier, da saß er draußen und traute sich nicht, zu uns in den Kreis zu kommen. Ich holte ihn in unserer Mitte und gab ihm das Abendmahl und sagte ihm, wie lieb Jesus ihn hat. Seine Tränen liefen ihm übers Gesicht. Auch dafür wurde ich verurteilt, ihn in unseren Abendmahlkreis aufgenommen zu haben. Ich erinnerte mich gestern beim Schreiben an eine Schwester, die mit ihrem Leben nicht so gut klarkam. Sie lebte in sichtbarer Sünde und sie verurteilte sich oft selbst. Sie meinte, Jesus könnte sie einfach nicht lieb haben. Auch sie holte ich eines Tages in den Kreis beim Abendmahl. Verurteilung war mir sicher. Ich erinnere mich daran, als wir uns auf meine Bitte hin entschieden haben, die Kinder beim Abendmahl mit hinzuzunehmen. Auch da gab es Kritik. Gott sei Dank, das möchte ich auch mal erwähnen jetzt, ist die Kritik ja nicht von allen. Das sind ja immer einige wenige, aber sie sind da. Kritik, sie wüssten doch gar nicht, was hier passiert, die Kinder. Ihr Lieben, den Kindern gehört das Himmelreich. Glaubt ihr im Ernst, Jesus hätte sie ausgeschlossen? Sie fühlen sich doch dann dazugehörig. Und das sollen sie. Ein ganz wichtiger Aspekt. Begreifen wir denn alles? Wie anmaßend wäre das? Warum erzähle ich euch das alles? Schaut in die Bibel. Schaut zum Beispiel auf den aufbrausenden Petrus. Schaut auf eine Maria Magdalena, die Jesus aus ihrer inneren Knechtschaft in die Freiheit führte. Er war sich nicht zu schade, mit ihr Kontakt zu haben. Schaut auf Zachäus, den reichen Betrüger, der sich nicht einmal traute, Jesus nur die Augen zu treten. Oder die Frau am Brunnen, die auf der Suche nach der großen Liebe wieder mal an den Falschen geraten war. Und so weiter und so weiter. Ganz davon abgesehen von den vielen ungenannten und darum bis heute unbekannten Nachfolgerinnen und Nachfolgern Jesu aus seiner irdischen Zeit, die zu ihm kamen mit den Scherben und mit den Bruchstücken ihres Lebens. Und heute ist es heute anders. Wir dürfen kommen mit den Bruchstücken unseres Lebens. Jesus wird immer wieder sagen, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Es steht uns nicht zu, auszusortieren. Wer betet und spricht richtig und wer nicht? Wer hat die richtigen theologischen Ansichten? Wer hat sein Leben gut sortiert? Und wer nicht, haben wir das Recht, darüber zu urteilen. Wisst ihr, was Paulus gesagt hat in Galater 3, 38? Es spielt keine Rolle mehr, ob ihr Juden seid oder Griechen, ob ihr Sklaven seid oder freie Menschen, ob ihr Männer seid oder Frauen, denn durch eure Verbindung mit Christus, Jesus, seid ihr alle so wie ein Mensch geworden. In Christus seid ihr alle eins. Ich würde das gerne noch ergänzen. Es ist egal, ob du schwarz oder weiß, ob du dick oder dünn, ob du jung oder alt bist. Es ist egal, ob du es geschafft hast, von Alkohol oder Drogen loszukommen, ob deine Haare grün sind oder ob du gerade aus der psychosomatischen Klinik kommst. Es ist egal, ob du geimpft oder ungeimpft bist, ob du geboostert bist oder sonst was. Jesus lädt uns alle ein. Und in diesem Haus, in Jesu Gemeinde, sind alle willkommen. Menschen ziehen oft Grenzen, aber Jesus schaut nicht drauf. Er lädt uns alle ein. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Jesus ist grundsätzlich ein Freund der Menschen. Er legt keine neuen Regeln auf, sondern er will von diesen quälenden Lasten befreien. Er macht keine Unterschiede. Er führt die Menschen in die Weite und in die Freiheit. Er schenkt Erfülltes und er schenkt überfließendes Leben. Er ist barmherzig und er liebt jeden unendlich. Ich wünsche mir, dass jeder diesen Jesus so kennenlernt, in seiner ganzen Barmherzigkeit. Er wünscht sich nichts mehr, als dass du seine Nähe suchst. Nichts und niemand kann uns von ihm und von seiner Liebe trennen, auch nicht der Tod. Berührt es dich auch, dass Jesus vor deiner Tür steht und nur eintritt, wenn er nicht von dir abgewiesen wird? Was macht das mit dir? Ich lade euch ein, ganz neu ihm euer Herz zu geben. Und dann wollen wir gemeinsam dieses Abendmahl feiern.